HR Info. Hessen.
Im Prozess um den Mordfall Susanna ist ein Ende absehbar. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung haben ihre Plädoyers gesprochen. Der mutmaßliche Mörder Ali B. soll die 14-jährige Schülerin Susanna vergewaltigt und dann getötet haben. Ali B. hatte bereits gestanden, der 22-Jährige leugnet aber die Vergewaltigung. Mehr dazu und viel Aktuelles aus den vergangenen Tagen hier in HR Info Hessen. Mit Sandra Winzer, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viele Prozesstage hat es schon gegeben. Jetzt sind die Plädoyers im Mordfall Susanna vor wenigen Tagen gesprochen worden. Unsere Reporterin Birgitta Söhling hat den Fall verfolgt. Sie war für uns am Wiesbadener Landgericht und ich habe sie gebeten, zusammenzufassen, wofür die Staatsanwaltschaft plädiert.
Ja, die Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter ist eine sehr nüchterne Frau, so habe ich sie immer erlebt. Aber sie hat sehr starke Worte gefunden. Ali B. sei kaltblütig, sowohl die Tat als auch der Mensch. Und dann hat sie fast anderthalb Stunden sehr emotional plädiert. Der erste Punkt ist ja die Frage, hat Ali B. Susanna vergewaltigt oder nicht? Er hat gestanden, sie getötet zu haben, bestreitet aber die Vergewaltigung. Für die Staatsanwaltschaft steht außer Frage, dass Susanna vergewaltigt wurde. Wir haben im Prozess ja fast 70 Zeugen gehört, viele Jugendliche, die aus dem Umfeld dieser Clique stammen. Alle haben übereinstimmend Susanna als ein schüchternes, zurückhaltendes Mädchen geschildert. Sie habe Angst vor Ali B. gehabt. Das ist das eine. Und das andere ist das psychiatrische Gutachten, das dem Angeklagten ein starkes Interesse an Sex bescheinigt und eben auch eine egozentrische Persönlichkeit, die eigenen Bedürfnisse verfolgt, ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen. Also das beides zusammengenommen, sagt die Staatsanwältin, macht es extrem unwahrscheinlich, dass hier ein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr stattgefunden haben könnte. So, dann kommen wir zum Strafmaß. Wenn er sie vergewaltigt hat, dann hat er sie nicht nur einfach getötet, sondern hat sie ermordet aus Heimtücke und zur Verdeckung einer Straftat. Und das rechtfertigt eben eine lebenslange Haftstrafe. Zusätzlich hat die Staatsanwältin noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt oder möchte sie feststellen lassen durchs Gericht. Das leitet sie daraus ab, dass der Angeklagte Susanna zum Spielball seiner Bedürfnisse gemacht habe und dass er den unfassbaren Satz gesagt habe, nur ein Mädchen tot gemacht zu haben. Und die Nebenklage, die die Mutter von Susanna vertritt und die kleine Schwester, geht also vollkommen d'accord mit dieser Argumentation und hat außerdem beantragt die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Das macht man bei Hangtätern, bei denen man nicht davon ausgeht, dass sie durch Haft oder Therapie sich bessern und dass sie eine dauerhafte Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.
Lebenslange Haft und anschließende Sicherheitsverwahrung, also so die Forderung der Staatsanwaltschaft. Was hat die Verteidigung gesagt?
Ja, die Verteidigung hat da relativ schwache Argumente dagegen gehalten, würde ich sagen. Im Gegenzug zu diesem flammenden Plädoyer der Staatsanwaltschaft hat sich Markus Steffel, der Verteidiger, eher kurz und nüchtern gehalten. Er ist auf die Persönlichkeit des Angeklagten nochmal eingegangen, hat gesagt, er sei ja eigentlich schon vorverurteilt worden in der Öffentlichkeit, weil man die Tat eben auch als Teil der Migrationsdebatte gesehen hat. Er hat dann nochmal deutlich gemacht, dass der Angeklagte eigentlich in seinem Leben keine altersgemäße Entwicklung genommen hat, schon im Irak keinen Schulabschluss gemacht hat, nie eine Korrektur erfahren hat, keine altersgemäße Verstandesreife entwickelt habe. Er habe keine Vorstellung, was eigentlich sexuelle Selbstbestimmung der Frau bedeute. Ihm fehle jede Orientierung. Es habe eben eine Reihe von Versäumnissen bei seiner Sozialisierung gegeben, aber sein Verhalten in der Haft zeige auch, dass sich das aufarbeiten lasse, weil ihm eben die Haft genau die Strukturen gebe, die er in seinem Leben vorher nicht hatte. Und was das Strafmaß angeht, hat er natürlich die Vergewaltigung in Zweifel gezogen. Sein Hauptargument, rechtsmedizinisch ist es eben nicht mehr sicher nachzuweisen, ob da Gewalt stattgefunden hat, eine Vergewaltigung, einfach durch den starken Verwesungszustand der Leiche. Das heißt, man hat keine eindeutig greifbaren Beweise dafür. Und insofern würde mit dem Argument, die Vergewaltigung hat nicht stattgefunden, auch das Mordmerkmal, Verdeckung einer Straftat, Heimtücke fehlen, sodass er dann am Ende die Strafe ins Ermessen des Gerichts gestellt hat, aber eine, was die Juristen zeitige Freiheitsstrafe nennen, also bis zu 15 Jahre. In diesem Rahmen bewegt sich das dann.
Wie hat denn der Angeklagte reagiert auf diese Plädoyers?
Also man sieht ihm die Gefühle sehr schwer an. Insofern wird man ihm vielleicht nicht gerecht, wenn man immer nur sagt, er sei emotionslos. Er hat die Chance ergriffen, das letzte Wort zu sprechen, hat dabei auch wieder mehr seinen Übersetzer angeschaut als Susannas Mutter, die ihm gegenüber sitzt. Aber er braucht auch den Übersetzer, um sich verständlich zu machen und hat da tatsächlich noch einmal sich wirklich ausführlich entschuldigt für die Tat, hat um Verzeihung gebeten, hat gesagt, er würde alles dafür geben, es ungeschehen machen zu können. Und er hat auch gesagt, er sei bereit, die Strafe auf sich zu nehmen und alles zu akzeptieren, was das Gericht beschließe und die Strafe auch bis zum letzten Tag abzusitzen.
Susannas Mutter war wie auch bei vielen Prozesstagen zuvor im Gerichtssaal dabei. Als Nebenklägerin hat sie nochmal das Wort ergreifen können?
Ja, das hat sie. Das war ihr ganz wichtig, selber nochmal zu sprechen. Das ist eigentlich ungewöhnlich und im Rahmen der Plädoyers so auch gar nicht vorgesehen. Der Richter hat es aber dennoch zugelassen. Und für Frau Feldmann, die Mutter der getöteten Susanna, war es ein sehr harter Tag. Sie hat sehr viel geweint. Sie hatte dann auch viele DIN A4-Blätter handschriftlich vollgeschrieben, die sie dann nochmal verlesen hat. Und ganz besonders stark und bewegend war eigentlich das Ende, als sie gesagt hat, eine gerechte Strafe für den Angeklagten könne es eigentlich gar nicht geben, aber sie als Mutter habe bereits lebenslänglich erhalten, ohne Aussicht auf Begnadigung. Sie müsse sich in ihrem eigenen Gefängnis einrichten und mit der Trauer um ihre Tochter und mit ihren eigenen Schuldgefühlen leben.
Vielen Dank, Birgitta Söhling, über die aktuellen Entwicklungen im Prozess um den Mord an der 14-jährigen Susanna. In Hessen beschäftigt uns jedoch auch ein weiterer Mordfall, der deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat. Nämlich der Fall Lübcke. In der vergangenen Woche gab es hier eine überraschende Wendung. Der Tatverdächtige Stefan Ernst hat sein Geständnis widerrufen. Erst eine Woche zuvor hatte er aber den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten gestanden und die Ermittler sogar zur Tatwaffe geführt. Dann also der Widerruf. Wie sich das auf die weiteren Ermittlungen auswirken könnte, darüber hat unser Reporter Jens Wellhöhner mit einem Rechtsexperten gesprochen.
Es kommt öfters vor, dass ein Angeklagter sein Geständnis widerruft. Dadurch will er quasi bessere Karten für den Prozess haben, erläutert der Kasseler Rechtsanwalt Gotthard Brandt. Der mutmaßliche Lübcke-Attentäter Stefan Ernst hatte ja ein sehr detailliertes Geständnis abgelegt, zur Freude der Ermittler. Denn durch Ernsts Aussagen fanden sie unter anderem auch die mutmaßliche Tatwaffe. Doch nun der Widerruf. Gotthard Brandt.
Und zunächst mal haben wir die Situation, dass das Geständnis als nicht existent behandelt wird. Das kann natürlich ganz gravierende Auswirkungen haben. Im vorliegenden Falle meine ich aber nicht, weil wir ja eine Fülle von Indizien haben, wie die Tatsache, dass Herr Ernst wusste, wo die Tatwaffe versteckt ist, dass seine DNA-Spur am Körper von Walter Lübcke gefunden wurde. All das spricht doch dafür, dass die Auswirkungen eher gering bleiben werden.
Es gibt eine Fülle von Indizien, die wahrscheinlich für eine Anklage ausreichen. Aber durch den Widerruf des Geständnisses wird ein möglicher Prozess gegen Stefan Ernst erheblich länger dauern. Das wird wohl auch der neue Anwalt von Stefan Ernst wissen. Nach Medienberichten ist das der Dresdner Anwalt Frank Hannig, bekannt als Gründungsmitglied des Fördervereins von Pegida. Gotthard Brandt vermutet hinter dem Widerruf politische Motive, auch des Anwalts.
Die Motivation könnte darin liegen, dass man durch das voraussichtlich Medieninteresse an diesem Prozess natürlich eine riesige Bühne für öffentlich wirksames Auftreten und auch öffentliches Verbreiten von Gedankengut aus dem politisch extrem rechten Spektrum haben kann.
Denn je länger der Prozess dauert, desto mehr Möglichkeiten hätten Stefan Ernst und sein Anwalt, ihre politische Sicht des Falls Lübcke auszubreiten. Die Ermittlungen im Fall Lübcke laufen jedenfalls auch ohne Geständnis weiter.
Überraschende Wendung im Fall Lübcke. Infos dazu waren das von Jens Wellhöhner. Die Ermittler also versuchen fieberhaft, den Mordfall Lübcke aufzuklären. In solchen Tagen dürfen Grundrechte nicht beschnitten werden. So argumentiert zumindest ein Bürgerrechtsbündnis, das Verfassungsbeschwerde eingereicht hat gegen das Hessische Verfassungsschutzgesetz und das Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Zu dem Bündnis gehören die Gesellschaft für Freiheitsrechte aus Berlin, die Humanistische Union und Datenschützer. Sie sagen, was CDU und Grüne in Hessen gesetzlich möglich gemacht haben, um die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen, das sei ein Fall für das Bundesverfassungsgericht, denn durch die Gesetze würden Persönlichkeitsrechte verletzt. In Wiesbaden wurden die Einwände vorgebracht und unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass war dabei.
Einige Verfassungsbeschwerden hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein überparteiliches Forum kritischer Juristen, bereits laufen. Gegen Polizeigesetze in Bayern und Baden-Württemberg, auch gegen das BKA-Gesetz. Jetzt ist Hessen dran. Auch Hessen beschneide mit seinem Verfassungsschutz und seinem Polizeigesetz HSOG in wichtigen Fragen Persönlichkeitsrechte. Daher hat das Bürgerrechtsbündnis Karlsruhe angerufen. Hessen liege beim Angriff auf Freiheitsrechte im Ländervergleich weit vorne. Dabei geht es vor allem um zwei Dinge. Nach dem im vergangenen Jahr novellierten HSOG könnten Ermittler nach Richterbeschluss auch die Spähsoftware, den sogenannten Hessen-Trojaner, einsetzen, um IT-Systeme zu überwachen. Der Vorwurf, der Staat nutze dafür Sicherheitslücken in den Systemen, statt diese Lücken zu schließen.
Aus unserer Sicht verstößt es ganz klar gegen die staatliche Schutzpflicht. Und zwar muss der Staat die Integrität informationstechnischer Systeme schützen. Das ergibt sich aus dem sogenannten IT-Grundrecht.
Sagt Sarah Lincoln, Juristin von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Auch Klaus Landefeld, Aufsichtsratsmitglied bei dem riesigen Frankfurter Internetknoten DKIX, tritt als Beschwerdeführer auf, weil er eine ganze Branche bedroht sehe.
Der Kern, um den es geht, ist, dass man diese Trojaner an dieser Stelle heimlich aufbringen will. Und dieses heimlich Aufbringen erfordert Sicherheitslücken. Wir sind alle darauf angewiesen, dass Sicherheitslücken konsequent und systematisch gestopft werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir alle gefährdet. Permanent. Auch der Staat selber ist gefährdet.
Zum Zweiten wird mit der Verfassungsbeschwerde auch der Einsatz der neuen Polizeianalysesoftware Hessendata angefochten. Damit können Daten aus Polizeidateien und solche aus anderen Dateien automatisch miteinander verknüpft werden, um ein Profil von Tatverdächtigen zu erstellen, wodurch aber auch das Umfeld ausgeleuchtet werden könnte. Schnell werde man so in eine extremistische Ecke gestellt, befürchtet die Juristin Sarah Lincoln.
Im Grunde genommen kann eigentlich jeder von uns Beifang dieser Analyse werden. Es geht nämlich gerade darum, Netzwerke und Strukturen aufzudecken. Das heißt, es kann zum Teil schon reichen, im gleichen Fußballverein wie eine verdächtige Person zu spielen oder im gleichen Haus zu wohnen. Und schon zieht diese Analysesoftware eben auch zu einem selber eine Verbindungslinie.
Auch Bestimmungen des Verfassungsschutzgesetzes halten die Kläger für eine Beschneidung von Persönlichkeitsrechten. So könne der Verfassungsschutz jetzt leichter eigene Informationen anderen Behörden zur Verfügung stellen. Es wird damit gerechnet, dass sich Karlsruhe erst in rund 2 Jahren mit den Verfassungsbeschwerden befasst. Auch die Piraten haben nämlich eine solche eingereicht. Das Innenministerium, CDU und Grüne verteidigten die gesetzlichen Regelungen. Es gebe einen klaren Rechtsrahmen mit hohen Hürden, um dem Extremismus begegnen zu können, so die CDU. Die Grünen meinten, es gehe um eine schwierige Abwägung von Sicherheit und Bürgerrechten. Applaus bekam die Verfassungsbeschwerde von der Opposition. Die SPD höhnte, Schwarz-Grün bekomme jetzt die Quittung für den unsensiblen Umgang mit Bürgerdaten.
Ein Bündnis von Bürgerrechtlern ist vor das Bundesverfassungsgericht gezogen gegen den Hessen-Trojaner. Die Software ermöglicht es der Polizei, Sicherheitslücken zu nutzen und unbemerkt Computer auszuspähen. Christopher Plass hat uns darüber informiert. Vielen Dank.
HR Info.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer, heute unter anderem zum Thema Finanzen. Sparen ist grundsätzlich sinnvoll, keine Frage. Zum Beispiel beim Thema Wasserverbrauch, Umwelt und so weiter. Wenn es aber um das eigene Geld geht, sollte man sich das besser künftig zweimal überlegen. Denn die Finanzwelt verändert sich und seit einigen Jahren ist das Wort Strafzinsen zu einem Symbol für diese Veränderung geworden. Bankkunden werden fürs Sparen kaum noch mit Zinsen belohnt. Im Gegenteil, sie müssen zum Teil sogar selbst Zinsen zahlen. Dazu gehen auch die ersten Banken in Hessen über und verlangen Strafzinsen von vermögenden Privatkonten. Ursula Meier mit Einzelheiten.
Eine Filiale der Nassauischen Sparkasse mitten in der Frankfurter Fußgängerzone. Etliche Bankkunden kommen hier vorbei, die meisten, um am Automaten Geld abzuheben. Dass für das Ersparte auf dem Konto seit neuestem Strafzinsen fällig werden, haben viele noch gar nicht mitbekommen.
Ich habe keine Ahnung darüber.
Nee, davon weiß ich nichts. Habe ich nichts mitbekommen.
Das erste Mal jetzt, dass ich davon höre.
Dass die das jetzt einführen heute, das finde ich nicht so cool.
Also ich finde es unmöglich.
Ich finde das nicht schön, dass man sowieso es schwer hat zu sparen und dann noch Zinsen noch drauf bekommt, per Minus wegbekommt.
Die Strafzinsen bei der Nassauischen Sparkasse, sie treffen längst nicht jedermann, sondern nur vermögende Kunden. Wenn die auf ihrem Konto 500.000 Euro und mehr haben, müssen sie einen Strafzins von minus 0,4% zahlen. Bei einer Summe von genau 500.000 Euro werden damit 2.000 Euro fällig. Das dürften sich die Betroffenen sicherlich anders vorgestellt haben, während weniger vermögende Kunden finden.
Negativzinsen ab 500.000 auf dem Konto ist okay, auf jeden Fall.
Wenn Leute, die mehr haben, auch mehr abgeben, fände ich das fair.
Ein Interview zum Thema Strafzinsen will die Nassauische Sparkasse selbst nicht geben. Dort gibt es nur eine schriftliche Stellungnahme. In der ist nicht einmal von Strafzinsen die Rede. Stattdessen benutzt man den Begriff Verwahrentgelt. Das betreffe von den rund 420.000 Kunden einige hundert, heißt es in der Stellungnahme und weiter, Zitat:
Wir bieten allen Kunden alternative Geldanlagen an, um das Verwahrentgelt zu vermeiden.
Den großen Reibach will das Kreditinstitut also nicht machen, gibt es damit sinngemäß zu verstehen. Trotzdem ist es eine drastische Maßnahme, die die Nassauische Sparkasse damit ergreift, als eine der ersten Geldhäuser in Hessen. Auch die Frankfurter Sparkasse gibt auf Anfrage an, dass sie solche Strafzinsen schrittweise auf vermögende Privatkunden ausweitet. Für Firmenkunden verlangt sie sie bereits. Auch hier wieder kein Interview, nur eine E-Mail, in der die Sparkasse ihr Vorgehen begründet. Zitat:
Weder ist die Sparkasse eine Insel der Glückseligen, noch kann es Aufgabe der Kreditinstitute sein, auf unbestimmte Dauer ihre Kunden vor den Auswirkungen der Niedrigzinsphase abzuschirmen.
Die Auswirkungen sind auch für die Geldhäuser nach eigenen Angaben drastisch, denn sie müssen selbst Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssiges Geld über Nacht bei der Europäischen Zentralbank parken. Und so argumentieren beide betroffenen Sparkassen, diese Ausgaben würden sie nur an die Kunden weiterreichen in Form von Strafzinsen. Eva Rabe, Bankenexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen, kritisiert, die Grundregeln unserer Finanzwelt werden dabei völlig über den Haufen geworfen.
Das ist komplett verkehrte Zinswelt, denn in der Vergangenheit war es immer so, wenn ich einen Kredit von der Bank bekomme, dann zahle ich für die Nutzung dieses Geldes an die Bank einen Zins. Im umgekehrten Fall, ich lege bei der Bank mein Geld an und habe dafür einen positiven Zins bekommen. Und dieses wird jetzt umgekehrt und das kann nicht sein.
Es gab schon diverse Urteile zu dem Thema und irgendwann dürfte es vor dem Bundesgerichtshof landen.
Verkehrte Zinswelt. Die Nassauische Sparkasse hat Strafzinsen eingeführt, Ursula Meyer berichtete. Und wer mit seinem Geld eine Mietwohnung bezahlen muss, der stelle sich Folgendes vor. Ihr Vermieter wechselt und Ihnen flattern von heute auf morgen saftige Mieterhöhungen des neuen Eigentümers ins Haus, bis Sie diese nicht mehr zahlen können und ausziehen müssen. Gegen solche Fälle hat die Stadt Frankfurt eine neue Stabsstelle Mieterschutz gegründet. Gut 3 Monate ist das her. HR-Inforeporterin Julie Rutsch zieht für uns Bilanz und schaut, wie sinnvoll diese Einrichtung wirklich ist.
Ursula Schoch hatte vor 8 Jahren einen Brief in ihrem Briefkasten. Darin stand, dass ihr Vermieter das Wohnhaus im beliebten Frankfurter Stadtteil Bornheim an einen Anwalt verkauft hat. Sie hatte damals eine Wohnung als alleinerziehende Mutter. Der Anwalt wollte das Haus privatisieren.
Ich wusste dann durch die Mundpropaganda, irgendwann stehe ich dann auf der Straße. Ich hatte also wirklich Panik gekriegt, Angst, dass ich dann obdachlos werde.
Ständig kamen neue Briefe ins Haus, die sie aufforderten, mehr und mehr Miete zu zahlen, obwohl es dafür keinen Grund gab, wie Ursula Schoch sagt.
Er hat nichts gemacht. Die Fenster waren undicht, die waren alt, es war eisekalt. Also ich habe manchmal richtig gefroren im Winter, es war nicht schön gewesen.
Nach mehreren Monaten konnte sie die Situation nicht mehr aushalten und zog aus. Die Stabsstelle Mieterschutz der Stadt Frankfurt möchte Mietern bei genau solchen Schwierigkeiten helfen, sagt Katharina Stier. Sie ist die stellvertretende Leiterin. Seit Beginn vor 3 Monaten hat die Stabsstelle schon 80 ähnliche Fälle auf dem Schreibtisch gehabt. Die Mieter können sich bei Entmietung oder Verdrängung kostenlos dorthin wenden.
Also die Stabsstelle Mieterschutz berät zum einen die Hausgemeinschaften, die vor übermäßigen Modernisierungsmaßnahmen, Verdrängungen und Entmietungsprozessen bedroht sind. Zum anderen ist es so, dass sie aufklärt, also wirklich so alle Frankfurter Mieterinnen und Mieter auf den Stand bringt, was Recht und Gesetz ist zu dem Thema. Und das dritte ist, dass sie vermittelt zwischen Vermietern und Mietern.
Rolf Janssen leitet den Deutschen Mieterbund in Frankfurt, Hessens größten Mieterverein, der um die 40.000 bis 50.000 Mieter berät und unterstützt. Er war zunächst skeptisch, ob eine solche Stabsstelle nicht eine Konkurrenz für die Mieterinitiativen darstellt. Aber jetzt sieht er die Einrichtung als eine sinnvolle Ergänzung für die Mieter.
Weil dort gerade eben auch die Möglichkeit besteht, dass eine Koordination mit städtischen Behörden, Bauaufsicht, Gesundheitsamt, unterschiedliche Behörden dann eben mit diesen Problemen befasst sind und dann eine schnellere Reaktion für diese betroffenen Mieter dann möglich ist, eben als eine Ergänzung dazu.
Er hat selbst auch schon Mieter an die Stabsstelle verwiesen. Wie gut ihnen dort geholfen wird, das müsse sich erst noch zeigen, sagt er. Kritisch sieht er, dass die Stabsstelle personell noch sehr dünn besetzt ist.
Bei einer Stadt mit über 750.000 Einwohnern und gut 80% Mieterschaft ist das natürlich ein etwas sportliches Unterfangen, dann mit einer Personaldecke von 2 Personen dann eine so große Aufgabe bewältigen zu wollen.
Ob die Stadt künftig das Personal aufstocken wird, weiß Katharina Stier noch nicht. Wünschen würde sie es sich. Genauso wie eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage.
Um Leerstand zu erheben. Und dafür bräuchte es eine Gesetzgebung vom Land.
Da viele Mieter von der Stabsstelle Mieterschutz bisher noch nichts gehört haben, wird es in Zukunft auch Aufgabe sein, diese in Frankfurt noch bekannter zu machen.
Die Stabsstelle Mieterschutz in Frankfurt. Seit gut 3 Monaten gibt es sie jetzt. Wie die Einrichtung arbeitet und wie effektiv sie ist, das hat sich Julie Rutsch angeschaut.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Und zum Schluss der Sendung tauchen wir ein in die Welt der Grimm-Märchen. Den Klassiker Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren kennen Sie sicher noch aus der Kindheit. Jetzt kommt diese Geschichte als Rock-Pop-Musical daher. Präsentiert vom Grimm-Festival, das läuft zurzeit in Kassel. Jens Wellhöhner hat eine Probe vor der großen Premiere besucht.
Ist ein besonderer Tag, komm, hör, was ich dir sag.
Müllers Sohn Georg singt mit seinen Eltern über einen ganz besonderen Tag. Georg ist 18, jung, naiv und hoffnungsvoll. Doch an diesem Tag haben seine Eltern ihm was zu beichten.
Wir sind nicht deine leiblichen Eltern.
Was?
Wir haben dich vor etwas mehr als 18 Jahren hier am See in einem Korb gefunden.
Da bleibt dem Sohn die Spucke weg. Und dann berichten seine Eltern auch noch von einer seltsamen Prophezeiung.
Eine Prophezeiung? Als wir dich gefunden haben, da glänzte deine Haut wie Gold.
Ein Goldkind! Und die blinde Muhme hat gesagt, am Ende einer langen Reise wartet ein Thron auf das Kind.
Und um diese lange Reise des Müllerssohns geht es im Grimms Märchen von dem Teufel mit den 3 goldenen Haaren, die der arme Georg dem Teufel wegnehmen soll, damit er die Prinzessin heiraten kann. Aber vorher muss er viele Abenteuer bestehen. Zum Beispiel wird er von Räubern überfallen, die fröhlich singen.
Es wird Zeit, dass der König schnell das Land verlässt, weil seine Macht verliert.
Neue Texte für alte Popsongs. Das ist das Besondere an den Musical-Inszenierungen auf Kassels Seebühne. Michael Feigl schreibt die Texte jedes Jahr neu, extra fürs Grimm-Festival.
Ja, es ist natürlich eine Prise Ironie, eine Prise Spaß. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne melodische Balladen mit ernsten Texten.
Diese Lieder tragen das Musical, sind Hinhörer und Hingucker. Dabei sind sie für die professionellen Darsteller gar nicht einfach. Denn gleichzeitig Schauspielern und mehrstimmig singen ist anspruchsvoll.
Warum vertraust du mir?
I Want to Know What Love Is, Foreigners Welthit aus dem Jahr 1984, umgedichtet als Duett der Prinzessin und ihrer Mutter, der Königin. Einer der musikalischen Höhepunkte des Kasseler Grimm-Musicals. Die Prinzessin wird von der jungen Darstellerin Anna Ramirez verkörpert. Die Musicalmacher haben die Handlung konsequent modernisiert. Dafür verantwortlich zeichnet auch Regisseur Rüdiger Canaris-Wandel. Er liebt die Bühne auf einer Insel im See.
Jedes Jahr kommt hier eine kleine Familie, Gemeinde von Verrückten zusammen und realisiert eigentlich aus dem Nichts für 1 Monat oder 2 Monate eine ganz eigene Welt.
Anarchistischer Humor gepaart mit den Brüdern Grimm und weltberühmten Popsongs. Ein Erfolgsrezept, denn die Kasseler Märchenmusicals sind seit Jahren ein Publikumsmagnet.
Ist ein besonderer Tag.
Das Märchenmusical Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Es läuft noch bis zum 11. August beim Grimm-Festival in Kassel, Jens Wellhöhner berichtete. Und das war HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ihnen noch ein schönes Wochenende.